Aber weil ich immer Vorahnungen habe, habe ich auch ein paar Passagen mir ausgesucht, die ich Ihnen kurz vorlesen kann. Sag aber vorher tatsächlich gerne was zu meinem Ansatz und zur Zielsetzung dieses Buches. Wir bewegen uns in einer politischen Situation, die ich für geradezu absurd halte. Angela Merkel wird kritisiert so stark, wie das eigentlich vor 4 Jahren überhaupt nicht der Fall war. Zum ersten Mal wird auf der Straße Merkel muss weggerufen. Und nun kommt die Kritik eben nicht von der Seite, die so viele, viele gute Gründe hätte, Angela Merkel zu kritisieren, sondern von den neuen Rassisten, von der rassistischen Rechten. Ich meide, wie Sie vielleicht merken, das Wort Rechtspopulismus, Rechtspopulisten, weil ich es im Großen und Ganzen doch für eine Verharmlosung dieses Rassismus halte. Dabei entsteht eine politische Konstellation, gegen die ich gerne anschreiben möchte oder versucht habe anzuschreiben. Nämlich, und das gilt nicht nur für Deutschland, es entsteht der Eindruck, als gäbe es 2 politische Lager. Das eine sind die Populisten von rechts, die Antidemokraten, und das andere, das sind die Demokraten, die Liberalen, die Freihändler, die sozialen westlichen Demokratien. Wir haben in den USA gesehen, bei dem Wahlkampf Clinton gegen Trump, dass genau diese Konstellation eben nicht funktioniert. Hillary Clinton hat unter anderem deshalb verloren, weil sie eben genau nur diese bürgerlich-liberale, neoliberale Fraktion vertreten hat, hinter der sich alle Demokraten versammeln sollten gegen den Populismus. In Österreich hat es noch gerade für 53% für diese riesengroße Koalition der Demokraten gereicht und in Frankreich nicht ganz unähnlich und so weiter und so fort. Und ich sage, all das hat damit zu tun, dass es unter den demokratischen, klassischen demokratischen Parteien die Auseinandersetzung über Alternativen, die wir in demokratischen Prozessen brauchen, mehr oder weniger nicht mehr gibt, nicht mehr gegeben hat und nicht mehr gibt. Wenn wir nachher auf Martin Schulz zu sprechen kommen, dann werden Sie sicher auch von Christoph Butterwegge hören, was ich damit meine. Keine wirklichen demokratischen Alternativen. Und mein Buch ist der Versuch, zu beschreiben, warum es ganz, ganz andere Gründe gibt als Flüchtlinge, Angela Merkel muss weg zu rufen. Die sozial- und wirtschaftspolitischen Gründe zu beschreiben. Die hinter ihrer Kanzlerin für alle Attitüde versteckte Art, eine neoliberale Politik mehr oder weniger ungeschmälert fortzusetzen, möglicherweise aufzudecken. Man kann das, Christoph Butterwegge tut das ein Leben lang. Man kann das anhand der Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeits- und Ungleichheitsverhältnisse in diesem Land so eindeutig nachweisen, dass ich mich immer wieder wundern muss, dass offensichtlich auch in der jetzigen politischen Atmosphäre die Mehrheit wieder auf die Idee hereinfällt, das wäre das demokratischste, sozialste, wirtschaftspolitisch richtigste, was man sich in diesem Land vorstellen kann. Übrigens nebenbei, da ja nun die gesamte Merkel-Kritik auf die Flüchtlingsfrage abgewendet worden ist sozusagen. Ich glaube nicht, dass die Ursache für das Aufkommen der neuen Rechtsparteien in der Flüchtlingsfrage liegt. Das war sicher eine Verstärkung des AfD-Erfolges in Deutschland. Aber ich glaube, und ich versuche das in dem Buch auch ausführlich zu beschreiben, ich glaube, dass die Hauptursache für das Aufkommen dieser neuen Rechten darin liegt, dass wir seit 25 Jahren hören, dass eine Politik die Umverteilung von oben nach unten strikt verweigert, alternativlos sei und es dazu keine demokratische Alternative gebe. Das Verrückte ist, durch das Aufkommen der AfD befinden wir uns jetzt wieder noch verstärkt in genau dieser großkoalitionären Konstellation, die eigentlich das Aufkommen der AfD mit verursacht hat. Das ist eine zentrale These dieses Buches. Ich will Ihnen nicht hier jetzt groß erzählen, oder vorlesen, worin die wirtschafts- und sozialpolitischen Fehler, um es vorsichtig zu sagen, das wirtschafts- und sozialpolitische Versagen der Kanzlerschaft Merkel besteht. Ich glaube, Sie alle wissen viel darüber, wir können auch gerne noch darüber diskutieren. Ich kann auch noch Beispiele nennen, wenn Sie sie brauchen. Diese Verweigerung der Verteilungsfrage hat Folgen, die Sie, glaube ich, alle kennen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Zeit, die ich habe, zu nutzen, um Ihnen zwei kleine Passagen vorzulesen. Eine etwas längere, die aus dem Kapitel die Geburtshelferin der AfD stammt, die nämlich durchaus versucht zu erklären, wie die gesellschaftlichen Brüche und sozialen Brüche, die mitverursacht sind, die durch die deutsche und übrigens besonders auch europäische Politik der Angela Merkel, zum Erfolg von rechten Populisten, rechten Rassisten beigetragen haben. Und dann noch ein kurzes Stück Ausblick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr. Ich habe die Chancen, was Martin Schulz betrifft, im Buch, das ist im April erschienen. Martin Schulz war schon Kandidat. Ich habe die Chancen noch etwas, ich war schon pessimistisch. Aber so schlecht, wie sie jetzt sind, habe ich sie nicht beschrieben. Aber ich glaube trotzdem, es kann einen kleinen Ausblick geben, wenn ich Ihnen nachher dann gleich noch kurz vorlese, welches Verhalten ich mir eigentlich von den sogenannten linken Parteien, und ich meine jetzt die Rot-Rot-Grünen, wünschen würde, damit vielleicht doch demokratische Alternativen zu Angela Merkel gefunden werden können. Aber zunächst zu den inhaltlichen Zusammenhängen zwischen der Merkel-Politik und dem Aufstieg der AfD. Auf den ersten Blick gibt es dafür scheinbar zwei Gründe, die in der politischen Publizistik auch immer wieder angeführt werden. Erstens, mit der Entscheidung vom September 2015, die Grenzen vorübergehend zu öffnen, habe die Kanzlerin den Aufstieg der Alternative für Deutschland erst richtig in Gang gebracht. Und zweitens, die CDU-Vorsitzende habe ihre Partei insgesamt nach links geführt und damit das nationalkonservative Wählerpotenzial gewissermaßen zur Flucht in eine neue politische Heimat gezwungen. Diese Erklärungsversuche spielen eine Rolle, aber den Kern des Problems treffen sie nicht. Das Gegenteil, so meine These, ist der Fall. Die deutsche Bundeskanzlerin und ihre Regierungen haben den Aufstieg des Nationalpopulismus nicht durch die fortschrittlichen Elemente ihrer Politik begünstigt, die im Übrigen so zahlreich gar nicht sind. Der Erfolg der AfD hat vielmehr vor allem damit zu tun, dass der Merkelismus sich in zentralen Fragen gerade nicht nach links geöffnet hat, sondern jede Kurskorrektur hin zu einer fortschrittlicheren Politik bis heute verweigert. Kurz eingeschoben, ich habe ein ausführliches Kapitel zur Flüchtlingspolitik und ich staune über nichts so sehr, dass die Kanzlerin, die komplett zur Abschottung Europas zurückgekehrt ist, um den Preis tausender von Menschenleben, dass diese Kanzlerin heute immer noch als Vorbild, weltweit als Vorbild einer liberalen Flüchtlingspolitik gefeiert wird. Für mich unglaublich. Wer sich fragt, auf welchem Nährboden der Neorassismus wächst, kommt also am historischen Versagen dieser Kanzlerin nicht vorbei. Es ist zum einen ihr unbeirrbares, ja unbelehrbares Festhalten am neoliberalen Modell. Und es ist zum anderen mit dieser Ideologie eng verbunden der fatale Verzicht auf eine umfassende Integrationspolitik, pathetisch formuliert auf Investitionen in den sozialen Frieden. Mit Integrationspolitik in diesem Sinne ist keineswegs nur die Eingliederung von Zuwanderern gemeint, sondern insgesamt der Versuch, die Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung, ganz gleich ob alteingesessen oder zugewandert, aus dem gesellschaftlichen Leben zu überwinden. Das weitgehende Fehlen einer derart integrativen Politik im umfassenden Sinne, das ist, wie ich zeigen möchte, das große und blamable Versäumnis der Ära Merkel. Die bitteren Früchte dieses Versagens erntet jetzt die AfD. Denn in Deutschland und massiver noch in vielen anderen Ländern haben die marktkonforme Demokratie und die fehlende Integrationspolitik zu einer Entsicherung der sozialen Verhältnisse geführt. Das betrifft zum einen die materiellen Elemente des gesellschaftlichen Lebens, die ungleiche Verteilung des Reichtums, die absurde Anhäufung von Vermögen bei Privilegierten und den Abbau staatlicher Daseinsvorsorge, alles verbunden mit der dreisten Behauptung der Alternativlosigkeit. Es betrifft die Entgrenzung der Waren- und Kapitalströme sowie der Produktion, Arbeitsplätze eingeschlossen, verbunden mit der weitgehenden Weigerung der politischen Eliten, diesen globalisierten Kapitalismus sozial zu regulieren. Und es betrifft die langjährige Praxis der Regierungen, die mit den mit Globalisierung und Migration verbundenen Konflikten fast ausschließlich durch schärfere Gesetze zu begegnen, statt ausreichend in die Integration zu investieren. Diese Entwicklungen drücken sich in einer für ein reiches Land blamablen Armutsquote aus, aber das ist nicht alles. Auch bei vielen Menschen, die sich noch zur Mittelschicht zählen können, kommt der globalisierte und weitgehend deregulierte Kapitalismus als bedrohlicher Verlust von Sicherheit im eigenen Leben an. Dass daraus die Abwendung vieler Wählerinnen und Wähler von den Etablierten und eine Erosion des Vertrauens in die Institutionen resultiert, ist weder verwunderlich, noch ist es automatisch rechts. Aber es ist eben dieses Potenzial, aus dem die AfD sich bedient. Hier liegt die Verantwortung der deutschen und europäischen Führungskraft Angela Merkel für den Aufstieg dieser Partei. Ich kann das an vielen Zahlen auch versuchen zu belegen. Ich spare mir das meiste davon. Man hat bei den Wahlen im Osten Deutschlands gesehen, dass die Wanderungen der Rot-Rot-Grünen von den Rot-Rot-Grünen Parteien zur AfD insgesamt deutlich größer waren als die Wanderungen von der CDU zur AfD. Es ist also ein erhebliches Potenzial von sozusagen sozial interessierten Wählerschichten offensichtlich von links nach ganz rechts gewandert. Hier in Nordrhein-Westfalen hat die AfD bei den Arbeitern, bei den Arbeitslosen, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich gucke die Zahl nach, bei den Arbeitslosen hat die AfD 12% bekommen gegenüber wie viel insgesamt? 7,4? 12% bei den Arbeitslosen die AfD, 10% die Linke. Bei den Arbeitern 17% AfD und weniger als halb so viel, 8% die Linkspartei. Daran kann man vielleicht sehen, dass soziale Unzufriedenheit sich in die einfachen Lösungen des Rassismus flüchtet, wenn die Linke keine Perspektiven, übrigens auch mit Machtoptionen, bietet. Und damit bin ich dann bei dem kleinen Auszug, den ich Ihnen vom Ende des Buches vorlesen wollte, nicht ohne zu sagen, das ist jetzt ein sehr schneller Ritt. Es gibt in dem Buch noch viel mehr. Der Werbeblock muss schon sein. Dieses AfD-Kapitel versucht auch zu zeigen, auf welchen ideologischen Grundlagen die Ideologie der AfD beruht. Es versucht auch zu zeigen, wie weit diese ideologischen Grundlagen sich auch schon ins bürgerliche Milieu der Mitte hineingefressen haben. Auch, um das gleich dazu sagen, auch in einen Teil der sogenannten bürgerlichen Medien. Und es versucht an vielen Beispielen auch darzulegen, worin diese Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, die Ungleichheiten bestehen, in Zeiten, wo man doch denkt, die SPD habe heldenhaft den Mindestlohn durchgesetzt. Das hat sie ja, aber das ist bei weitem zu wenig, wenn man genauer hinschaut. Am Ende der dritten Wahlperiode unter Angela Merkel stellt sich die Frage, besteht eine Aussicht auf politische Mehrheiten für eine Politik, die sich gegen Merkels Kurs stellt, ohne ihren Gegnern von ganz rechts auf den Leim zu gehen? Es wäre jedenfalls dringend nötig. Der Kampf gegen Ressentiments und Rassismus muss zwar von allen demokratischen Kräften geführt werden, im Zweifel auch gemeinsam. Aber er darf sich gerade nicht erschöpfen in der Gemeinsamkeit der Demokraten, die jetzt gelegentlich beschworen wird. Diese Gemeinsamkeit, so wie sie gelebt wurde in den vergangenen Jahren, ist kein Heilmittel gegen den Aufstieg des bürgerlichen Rechtsextremismus. Ganz im Gegenteil, sie hat ihn mitverursacht. Die einzige Chance, sowohl dem Neorassismus den Boden zu entziehen, als auch an Merkels Position zu rütteln, läge parteipolitisch betrachtet in einem linken Bündnis mit einem überzeugenden Reformprogramm und dem erkennbaren Willen zur Macht. Aber gibt es dafür überhaupt eine Chance? Auf den ersten Blick eher nicht. Wie schon in der gemeinsamen Oppositionszeit von 2009 bis 2013, so haben es die Beteiligten auch jetzt versäumt, eine solche Alternative vorzubereiten. Die SPD war damit beschäftigt, der Union punktuelle Abweichungen von der neoliberalen Hauptlinie abzuringen. Die Grünen wurden sich nicht einig, ob sie den Sinn ihrer Existenz im Ökokonservatismus sehen wollen oder in einer konsequenten Anknüpfung an die ökosoziale Tradition der Partei. Und die Linkspartei fror ihre Konflikte ein, indem sie die Nachfolge Gregor Gysis an der Fraktionsspitze unter Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht aufteilte, statt sich auf gemeinsame und gut vermittelbare Kernpunkte eines Reformprogramms zu einigen. Lange Zeit sprach alles dafür, dass Rot-Rot-Grün schon rein rechnerisch keine Chance hätte, wenn die AfD wie erwartet in den Bundestag einzieht. Und nicht wenigen in der SPD, bei den Grünen und auch bei der Linkspartei, schien das sogar ganz recht zu sein. Die einen setzten auf 4 Jahre weiter überwintern als Merkels Juniorpartner in der Großen Koalition. Die Zweiten, die Grünen, wollten diese Rolle gern in Schwarz-Grün übernehmen. Und die Dritten waren froh, die Auseinandersetzung in der eigenen Partei über mögliche Regierungsbeteiligung nicht führen zu müssen. Dann aber kam Martin Schulz und der Welle von rechts folgte zunächst ein erstaunlich frischer Wind von links. Ob das, was Schulz zum Start seiner Aufholjagd zum Besten gab, durchwegs als links bezeichnet werden kann, darf man bezweifeln. Aber wenn auch hier die Demoskopie nicht ganz daneben liegt, dann zeigt die erste Resonanz auf seine Nominierung, es gab und gibt in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach politischen Kräften, die das Thema Gerechtigkeit endlich wieder zur Geltung bringen. Ich wusste, als ich das Buch abgeschlossen habe, noch nicht, wie schnell die SPD dieses Momentum wieder in den Sand setzen würde. Deshalb muss ich die optimistischeren Passagen hier weglassen. Tatsächlich gibt es viele Gründe, nur begrenzte Hoffnung auf die etablierten Parteien zu setzen, wenn es um echte Alternativen geht. Und ohne gehörigen Druck der Straße werden sie sich schon gar nicht verwirklichen lassen. Deshalb sollte der Blick auf die Bundestagswahl niemanden daran hindern, sich außerparlamentarisch zu engagieren. Aber muss das bedeuten, die Möglichkeiten politischer Veränderung durch die Institutionen vollständig zu verwerfen? Wer die bisherigen Wahlaussagen von SPD, Grünen und Linken zunächst ernst und dann beim Wort nimmt, wird zwar nichts Revolutionäres finden, sehr wohl, aber die Umrisse, erste Umrisse von Reformen, wie sie das Land als Einstieg in eine andere Politik dringend bräuchte. Bürgerversicherung, Ende der Umverteilung am Arbeitsmarkt, mehr Steuergerechtigkeit, das ist alles noch nicht ausgegoren, schon gar nicht bei der SPD, aber schon im Wahlkampf 13 war das SPD-Wahlprogramm so angelegt, dass es zu Rot-Rot-Grün ohne weiteres gepasst hätte. Deshalb rufe ich dazu auf, am Ende meines Buches, dass nicht nur aus der Bevölkerung, aus der Basis der Parteien, aus engagierten Gruppen in der Gesellschaft Druck kommt, sich offen zu Rot-Rot-Grün zu bekennen, sondern dass endlich auch die SPD diesen Schritt tut. Es ist zwar anzunehmen, dass CDU und CSU eine solche Aussage nutzen würden, um die üblichen rot-rot-grünen Schreckensszenarien an die Wand zu malen. Das haben wir im Saarland gesehen. Trotzdem sollte Martin Schulz den Mut aufbringen, eine neue große Koalition eindeutig auszuschließen, und zwar sowohl unter Führung von Angela Merkel als auch mit ihm selbst als Kanzler. Das könnte zum Mobilisierungssignal werden für diejenigen, die weder das Weiter-so noch die rassistische Alternative wollen, sondern eine echte Wende und die sich in diesem Wunsch von den Parteien lange nicht mehr vertreten fühlen. Das könnte vor allem dann funktionieren, wenn sich die SPD nicht nur mit einer Koalitionsaussage, sondern auch mit einem linken Wahlprogramm entsprechend positionierte. Es könnte daraus eine Bewegung entstehen, die die in der Gesellschaft vorhandenen Wünsche nach Veränderung mit einem Kurswechsel in der etablierten Politik verbindet. Ein Bündnis zwischen der Straße und den Reformparteien, wie es in der deutschen Politik lange nicht mehr existiert hat, wahrscheinlich seit Willy Brandt. Natürlich wäre eine Mehrheit bei der Bundestagswahl im September nicht sicher, wenn man sich zu klar zu Rot-Rot-Grün bekennen würde. Und die SPD müsste darauf gefasst sein, sich danach womöglich doch in der Opposition regenerieren zu müssen. Aber das wäre erstens besser für die demokratische Kultur dieses Landes als Angela Merkel weiter die Steigbügel zu halten. Und zweitens erscheint es ja nicht mehr ganz so unwahrscheinlich, dass ein rot-rot-grünes Bündnis, wenn man sich dazu bekennen würde, auch mehrheitsfähig wäre. Hätten also Schulz und die SPD den Mut zur Klarheit, dann würden sie zwar sicher einige Verluste in der berühmten Mitte riskieren, aber ebenso gut ist es möglich, dass sie unter den seit Schröder Abgewanderten entsprechend gewinnen würden. Haben sie den Mut aber nicht, dann könnte sich am Ende ein berühmtes Sprichwort bewahrheiten. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Soweit erstmal. Vielen Dank.